Gott ist das Zentrum der Geschichte, haben wir gesungen. Und so ist es auch. Gott schreibt Geschichte. Und in vielen Büchern wird darüber berichtet in der Bibel, vor allem auch in der Apostelgeschichte. Und Gott benutzt dazu nicht nur sein auserwähltes Volk Israel, sondern alle seine Kinder, auch dich und mich. Vielleicht wird er dich oder mich jetzt nicht für die große Weltgeschichte gebrauchen, von der wir später in der Zeitung lesen oder sowas, aber vielleicht gebraucht er uns für die Geschichte in Traunreuth oder für die Geschichte in deiner Familie. Das Wort gebrauchen oder benutzen hat ja manchmal schon fast einen negativen Beigeschmack. Einen anderen Menschen gebrauchen, das hört sich fast schon an wie einen anderen Menschen missbrauchen. Und so ist es auch oft, wenn Menschen ihre Mitmenschen gebrauchen, dann gebrauchen sie oder benutzen sie diese oft zu eigennützigen Zwecken und dienen nicht dem anderen. Die Ziele entsprechen oft nicht dem anderen Menschen. Aber wenn der Schöpfer von Himmel und Erde Menschen gebraucht, uns gebraucht, dann ist es kein Missbrauch, denn er ist souverän. Er darf das tun, er darf seine Geschöpfe uns benutzen. Letzten Sonntag haben wir in der Predigt von Marian gehört von einem Menschen, den der Herr sich zubereitet hat, damit er ihn gebrauchen kann. Nämlich, da ging es um die Bekehrung vom Saulus. Ab Kapitel 13 in der Apostelgeschichte ist Paulus ja die Hauptperson, durch die unser Herr handelt und Geschichte schreibt. Heute werden wir uns aber nochmal dem Petrus und zwei weiteren Personen zuwenden. Genau, Apostelgeschichte 9, 32 bis 43 und ich möchte den Text in zwei Abschnitten lesen. Nämlich zunächst die Verse 32 bis 35. Es begab sich aber, dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus, der Christus, macht dich gesund. Steh auf und mach dir dein Bett selbst. Und sogleich stand er auf. Und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn. Und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Heute würden wir sagen, Petrus ist im Reisedienst unterwegs. Er besucht die Gemeinden und die Geschwister, um sie zu lehren und zu ermutigen. Und da kommt er eben auch nach Lydda hinab. Genau, hier sehen wir die Karte von Israel, so zur Zeit von Jesu. Hier sehen wir Jerusalem und dort ist Lydda bei dem zweiten Pfeil. Also nicht ganz an der Küste. Also Lydda war ein Knotenpunkt damals, von zwei Straßen, von Nord nach Süden, also Syrien und Ägypten hat die Straße verbunden und von Westen nach Osten, Jerusalem hat mit der Küste. Das heißt, er kam hinab, weil man vom Gebirge, also von Richtung Jerusalem, kommt man dann an die Küstenebene runter. Dort gibt es einen Küstenstreifen, die Ebene Saron an der Küste. Damals hieß der Ort Lod, L-O-D, und heute ist da ungefähr so in 20 Kilometer Entfernung Tel Aviv. Vers 33 heißt es, er fand aber dort einen Mann mit Namens Aeneas. Also Petrus findet ihn. Also es ist keine zufällige Begegnung. Gott weiß um diesen armseligen Menschen und er führt Petrus auch dorthin. Es wird nicht berichtet, dass Petrus dort sich mit dem Bürgermeister trifft oder mit den Würdenträgern der Stadt einen Pressetermin hat, sondern mit jemand, der seit 8 Jahren im Bett liegt und seit 8 Jahren wahrscheinlich gar nicht überhaupt in der Öffentlichkeit war. Ich weiß nicht, ob wir das uns vorstellen können, seit 2014 im Bett liegen, bewegungsunfähig, keine schöne Vorstellung. Und dann heißt der arme Kerl auch noch Aeneas. Aeneas war ein Held, ein berühmter Held aus den griechischen Heldensagen. Und was dann weiter geschieht, wird in aller Knappheit hier beschrieben. Aeneas, Jesus, der Christus, macht dich gesund, spricht der Petrus zu ihm. Der Aeneas wird nicht mal gefragt, ob er gesund werden will, sondern er wird mehr oder weniger von Petrus informiert, was jetzt dann passiert. Gott heilt durch den Petrus diesen Mann, ob er will oder nicht. Gott handelt souverän bei diesem Wunder. Er darf das. Wir können auch erkennen hier, Gottes Barmherzigkeit ist ein Geschenk für alle Menschen, die allen Menschen gilt, ganz unabhängig davon, ob jemand mehr oder weniger nützlich ist. Das Wunder ist auch nicht abhängig vom Glauben von diesem Mann. Es wird ja nicht mal berichtet, ob der an den Herrn Jesus geglaubt hat, ob er Jude war oder Heide. Wir wissen eigentlich nichts. Bemerkenswert eigentlich, weil in charismatischen Gemeinden wird immer betont, dass der Glaube nur groß genug sein müsse, dann würde Gott dich heilen. Und wenn Heilung ausbleibe, dann sei wohl der Glaube von dem Kranken nicht groß genug. Hier lässt Gott ein Wunder geschehen, ganz unabhängig von dem Glauben dieses Mannes. Es wird auch nicht berichtet, ob Petrus Aeneas berührt hat oder ob er seine Hand aufgelegt hat oder wie er die Heilung da genau vollbracht hat. Denn all das ist eigentlich unwichtig und bewahrt uns davor, irgendwelche äußerlichen Dinge kopieren zu wollen. Petrus sagt zu Aeneas auch nicht, ich mach dich gesund, sondern Jesus Christus macht dich gesund. Das Wesentliche soll deutlich werden. Gott ist es, der handelt. Aber Gott handelt eben oft durch Menschen. Und ich denke, wir können sehen, Petrus versteht sich wirklich als Werkzeug Gottes. Das ist seine Berufung. Am See Tiberias hat er das von dem auferstandenen Jesus dreimal gehört: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und Petrus tut es und er lässt sich gebrauchen. In seinem ersten Brief ruft der Petrus das auch uns zu, dir und mir hier in Traunreuth. 1. Petrus 2, Vers 5, da heißt es: So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Interessant ist auch, dass trotz der Kürze des Berichts der Aeneas auch noch einen Auftrag kriegt. Steh auf und mach dir dein Bett selbst. Ich weiß nicht, ob ihr heute euer Bett selbst gemacht habt, aber Betten machen kann man eigentlich schon einem Schulkind zumuten im Normalfall. Also das kann eigentlich jeder tun. Aber der Aeneas konnte es 8 Jahre lang nicht tun, sondern musste eigentlich immer zuschauen, wenn andere für ihn das getan haben. Aber jetzt heißt es für ihn, mach es wieder selbst. Und Gott gibt hier dem Aeneas wirklich gleich ein Ziel mit für sein neues Leben. Die Heilung ist also für ihn kein Selbstzweck. Steh auf und mach dich nützlich. Und das Bettenmachen ist ja in seinem begrenzten Umfeld jetzt ganz gut möglich. Denk schon, bei der Schöpfung gibt Gott den Menschen einen Auftrag, ein Ziel. Ja? Sich vermehren, die Erde untertan machen, über sie herrschen. Und es ist gut, weil ohne Auftrag wäre unser Leben sinn- und ziellos. Oder die Menschen suchen sich eigene Ziele. Der Mann war gelähmt. Da steht das griechische Wort Paralyo. Das heißt gelähmt, aufgelöst, handlungsunfähig. Vielleicht bist du auch manchmal paralyo, also paralysiert, handlungsunfähig. Wie gelähmt. Vielleicht hast du dich in den letzten Jahren an vieles gewöhnt, was um dich herum passiert oder was mit dir passiert. Vielleicht aus Bequemlichkeit, vielleicht auch aus Angst. Vielleicht bist du auch aus Angst starr geworden. Aber der Allmächtige kann auch an dir ein Wunder tun und Bewegung in dein erstarrtes oder verhärtetes oder gelähmtes Leben bringen. Wenn Gott dich anrührt, dann lass dich aus deiner Starre befreien. Lass die alten Gewohnheiten hinter dir und lass dich von ihm gebrauchen. Vers 34 heißt weiter, und sogleich stand er auf. Ich weiß nicht, mir gehen da so schnell darüber hinweg, aber was das heißt, nach 8 Jahren aufstehen. Also wenn ich einen Tag liege, dann wären bei mir schon die Glieder steif. Nach 8 Jahren, da verkürzen sich die Muskeln, die Bänder werden spröde, verkürzen sich, bilden sich zurück. Aber hier heißt es, in einem Moment durch das Wort Gottes gesprochen von Petrus, steht der Mann auf und kann sich wieder bewegen. Wirklich ein Wunder. Es gibt keine Erklärung dafür, keine medizinische Erklärung, nur eine geistliche, nämlich die, dass Gott handelt. Und alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn, den Eneas, und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Das haben wir vorhin gesehen, also diese Ebene Saron, das ist am Meer, so eine Ebene entlang des Meeres bis hinauf nach Caesarea, also 50 Kilometer, also keine kleine Gegend. Ja. Und da heißt es, und alle Bewohner von Lydda und Saron, die sehen ihn wirklich, diesen Mann, ja, und sehen, wie er verändert ist, dass er jetzt rumspringt, geheilt ist. Sieht man es dir an, dass du von Jesus geheilt bist? Die Bewohner sahen ihn und bekehrten sich. Alle. Ja, da steht, also alle, die in Lydda und Saron wohnten, sahen ihn und sie bekehrten sich. So einen durchschlagenden Erfolg hatte wohl nur Jona mit seiner Predigt oder mit seinen Predigten in Ninive. Ich weiß nicht, erkennt ihr das auch hier in dem Text? Es steht so, in jeder Zeile, Gott handelt. Er gebraucht dabei Menschen. Er gebraucht den Petrus, dass er ihn dorthin schickt und den Eneas heilt. Und er gebraucht den gelähmten Mann, damit die Menschen um ihn herum Gottes Handeln an ihm erkennen können. Und wenn sich Menschen von Gott gebrauchen lassen, dann passieren große Dinge, dass sich ein ganzer Landstrich bekehrt. Also hier in der Apostelgeschichte, da werden uns jetzt nicht die genialen Evangelisationsmethoden beschrieben, nach denen wir uns vielleicht sehnen, weil wir denken, irgendwas mache ich falsch, weil sich niemand in meinem Umfeld irgendwie überhaupt nach Gott ausstreckt oder sich interessiert, geschweige denn bekehrt. Aber nein, hier in der Apostelgeschichte, hier wird uns der Gott beschrieben, der handelt. Und es werden Menschen beschrieben und gezeigt, die sich von Gott gebrauchen lassen. Gott handelt, indem er Menschen gebraucht. Nun wechseln wir den Ort im Bibeltext und kommen in einen Ort direkt an der Küste, nach Joppe. Das ist das heutige Jaffa. Hier sehen wir nochmal, an der Küste ist Joppe. Es liegt knapp 20 Kilometer von Lydda entfernt. Und irgendwie, wenn man die Bibel als Ganzes betrachtet, ist es dort doch irgendwie wie eine geistliche Lehrwerkstatt. Es gibt nämlich zwei Lehrlinge, den Jona und den Petrus. Und die haben hier lernen müssen oder gelernt, dass sie eigene eingefahrene Wege verlassen müssen. Ja, der Jona musste damals lernen, ja, Gott ist den Menschen in Ninive gegenüber auch gnädig. Nicht nur seinem Volk. Und auch der Petrus muss hier was lernen. Er wird von Gott vorbereitet. Ich lese den zweiten Abschnitt. Ab Vers 36. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber öffnete ihre Augen, und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf. Und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Und es begab sich, dass er viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, blieb. Nun wird uns also eine weitere Person vorgestellt, Tabitha, ihr griechischer Name Dorkas, beides heißt übersetzt Gazelle oder Reh. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Reich an guten Werken, die sie sich vornahm? Nein, reich an guten Werken, die sie übte. Also man kann nicht nur einen Beruf oder ein Hobby ausüben, sondern man kann auch gute Werke und Wohltätigkeit ausüben. Vielleicht gehört auch ein wenig Übung dazu, um das ausüben zu können. Wir haben als Besuchsteam in der Gemeinde uns jetzt schon länger nicht mehr getroffen, aber die letzten Treffen, die wir hatten, da haben wir uns immer ausgetauscht und gegenseitig Tipps gegeben und uns Mut gemacht. Und das ist gut so und schön so. Nämlich, wir sind am Üben. Aber jetzt müssen wir auch wieder anpacken, sonst kommen wir aus der Übung. In Epheser 2 lesen wir den bekannten Vers, Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Reich an guten Werken sein, das ist nach dem Brief von Titus auch ein Charakterzug, der uns alle kennzeichnen soll. Ich möchte euch oder uns Titus 3, Vers 8 vorlesen. Da heißt es, glaubwürdig ist das Wort, und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und so als ob da ein Kontrast nötig wäre, fährt der Paulus da in dem Titusbrief fort, im nächsten Vers, die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. In meiner Bibel wird das durch zwei Farben unterstrichen, also diese beiden Verse. Grün sind die Dinge, die ich tun soll, Und rot sind die Dinge, die unnützen und nichtigen Verhaltensweisen oder Gedanken, die ich meiden soll. Apostelgeschichte 9, der Abschnitt, den wir gelesen haben, ist in meiner Bibel ziemlich grün. Etwas freier hat der Klaus Günschel in diesem Buch beschrieben, Sternstunden der Bibel heißt es, und da ist ein Kapitel auch über die Tabitha, das möchte ich euch vorlesen, über die Tabitha, sie redet nicht über sich selbst und ihre Wehwehchen, sondern packt an. Sie teilt aus, nicht Schläge, sondern Geld. Und macht sich auch dann nicht aus dem Staub, wenn es um äußerst unattraktive Jobs wie die Gemeindereinigung oder das Kartoffelschälen geht. Eine Gazelle, die ihre Schnelligkeit nicht für die Arbeitsflucht, sondern für eine unkomplizierte Hilfeleistung gebraucht. Eine aussterbende Spezies? Fragezeichen. Ich denke nicht, dass es aussterbend ist. Es gibt noch Tabithas, auch in Traunreuth. Schaut euch mal um. Sie sind da, weibliche und männliche Tabithas. Die besondere Vorliebe von der Tabitha hier in der Geschichte, in der Apostelgeschichte, war die Schneiderei. Sie nähte für die Geschwister Röcke und Mäntel. Sie hatte einen Blick für die, die frieren, denen kalt ist, denen die Wärme fehlt. Sie lässt nachts das Licht brennen, wenn sie schneidert, und sorgt für Wärme bei den Geschwistern so. Sie hat einen Blick für die Geschwister in der Gemeinde. Sie sieht die Geschwister und sie sieht den, der hinter den Geschwistern steht, den Herrn Jesus. Ich finde es immer sehr schade, dass wir beim Abendmahl jetzt derzeit den Kelch und das Brot nicht weiterreichen können, denn für mich ist es immer Anlass, wenn ich das Brot weitergebe, meinen Nachbarn anzuschauen und mir zu denken, ja, du und ich, wir beide brauchen die Erlösung von unserem Herrn Jesus. Und denkt, das ist für mich immer sehr verbindend. Jetzt kommt es. Was ist es? Das ist der sichtbare Teil von dem, der mich gerettet hat. Der, also ein bisschen unscharf wahrscheinlich, aber das ist der sichtbare Teil von dem Herrn Jesus, der mich gerettet hat. Also wir können den Herrn Jesus jetzt nicht sehen, aber das ist der sichtbare Teil. Tabitha sieht die Geschwister und den, der hinter ihnen steht. Und sie liebt die Geschwister und den, der hinter ihnen steht. Und nun wird Tabitha krank und stirbt. Man legt sie in eine Kammer, eine Dachkammer, und schickt zwei Männer zu Petrus nach Lydda, die ihn um Hilfe rufen. Haben dich schon mal Geschwister zu etwas gerufen? Gott ruft seine Geschwister ja nicht immer, es seine Kinder, nicht immer so wie in Jesaja 6. Da ruft Gott den Jesaja in einer Vision. Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Kann es sein, dass Gott dich nicht durch eine persönliche Vision ruft, sondern auch manchmal durch Geschwister? Die Grassauer Gemeinde, und das fand ich ganz schön, die hat ja einen Hilferuf losgelassen, weil sie wirklich überrannt wurde von den ganzen Menschen aus Grassau, die da ihre Päckchen hingebracht haben. Und es musste ja alles sortiert werden. Und dann haben sie gesagt, bitte helft uns. Und es ist wunderbar, dass viele Geschwister dorthin gefahren sind und geholfen haben. Tabitha ist tot und in der Zeit der ersten Gemeinden haben die Geschwister wohl einige Wunder erlebt, aber sie haben es nicht erlebt, dass ein Apostel jemand erweckt vom Tod. Aber trotzdem soll der Petrus schnell nach Joppe kommen. Die Geschwister in Joppe haben ihnen anscheinend vieles zugetraut und ihrem Herrn vieles zugetraut. Als Petrus nach Joppe kommt, findet er dort nicht nur die tote Tabitha, sondern auch eine Menge von Mänteln und Kleidern, die Tabitha gemacht hatte. Die Witwen sind gekommen und beweinen ihre Tabitha und zeigen die Mäntel und Kleider her, die sie von ihr geschenkt bekommen haben. Die Mäntel und Kleider, die Ausdruck von Tabithas Liebe zu den Geschwistern waren. Wie wird es sein, wenn du gestorben bist? Was werden deine Geschwister vorbringen? Warum werden sie um dich weinen? Was werden da plötzlich für Dinge sichtbar, die bisher vielleicht im Verborgenen lagen? Unzählig gelegte Fußböden, Ermutigungspostkarten an Geschwister, die in Not oder Einsamkeit waren, eingekaufte Lebensmittel oder Medikamente, eine Tasse voll Kaffee nach dem Gottesdienst, ein sauberer Stuhl im Gottesdienst, ein tröstender Anruf, ein unsichtbares Gebet für den anderen. Viele Dinge werden da vielleicht zutage treten. Vers 40, da ließ Petrus alle hinausgehen, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichmann und Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf. Das Unfassbare geschieht, Tabitha wird wieder lebendig. Die Heiligen und Witwen erhalten ihre Tabitha, ihre kleine Heldin, zurück. Jetzt hat sich mir aber die Frage gestellt und vielleicht euch auch, warum wird gerade die Tabitha auferweckt? Ja, warum nicht der Stephanus oder andere Märtyrer? Eine erste Antwort: Vielleicht war sie wirklich unersetzlich, diese Tabitha. Und Gott hatte einfach Erbarmen mit den Geschwistern, mit dieser Gemeinde in Joppe. Ohne diese Tabitha und die Wärme ihrer Mäntel wäre es wahrscheinlich zu schwer für euch in Joppe. Ohne diese Wärmespenderin ist es zu kalt in der Gemeinde. Eine christliche Gemeinde soll ja kein Kühlschrank sein, ja, sondern eine warme Herberge. Eine Herberge, in der Gottes Barmherzigkeit und Liebe sich widerspiegeln kann. Manchmal können Eisbeutel weiterhelfen. Aber hier in Traunreuth brauchen wir mehr Mäntelschneiderinnen und Mäntelschneider, mehr Tabithas. Ein zweiter Versuch für eine Antwort, warum gerade die Tabitha auferweckt wurde. Und Vers 42, und es wurde in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Wieder wie bei Aeneas wird deutlich, Gott handelt. Und er gebraucht dabei Menschen. Er gebraucht den Petrus, um Tabitha aufzuerwecken. Und er gebraucht Tabitha, damit Menschen Gottes Handeln an ihr erkennen und zu Gott umkehren. Ihr merkt, ich muss mir einfach wiederholen. Gell? Was wird die Heilung des Gelähmten und die Auferweckung der Tabitha selbst bei Petrus bewirkt haben? Er erlebte, wie Gott ihn als Werkzeug gebrauchte. Ich denke, die zwei Wunder waren sicherlich eine Ermutigung für ihn und haben ihm Zuversicht geschenkt und Sicherheit. Ja, Gott ist mit mir, ich handle in seinem Sinn. Und für Petrus waren diese Wunder sicherlich ein Teil einer Vorbereitung auf das, was noch kommt. Vers 43, und es begab sich, dass er viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, blieb. Wer von euch schon mal in einer Gerberei war, der weiß, dass es stinkt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern also da muss man sehr robust sein, um das auszuhalten. Bei den Juden galt die Tätigkeit als Gerber auch als unrein. Da werden ja Tierhäute in Leder verarbeitet. Und da waren auch Häute von unreinen Tieren dabei. Und darum war das für die Juden damals unreine Tätigkeit. Die Gerber mussten außerhalb der Stadt wohnen. Draußen vor der Stadt zu leben, heißt hier, viele Tage lang für den Petrus. Und auch das war sicher eine Vorbereitung für ihn, für die Aufgabe, denen die Tür zu öffnen, die draußen sind. Warum wurde Tabitha auferweckt? Ein dritter Versuch einer Antwort möchte ich noch versuchen. Genau, Vers 41. Und Petrus reichte Tabitha die Hand und richtete sie auf. Und er, Petrus, rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie, also Tabitha, ihnen lebend vor. Hier ist eure Tabitha. Der griechische Begriff parestano steht hier an dieser Stelle. Das heißt so viel wie jemand vorführen, ihn präsentieren, ihn darstellen. Ich lese euch mal ein paar Verse vor, in denen das Wort noch vorkommt. Lukas 2, Vers 22, da geht es darum, dass Maria und Josef den Jesus im Tempel vorstellen. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie Jesus nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. 2. Korinther 11, Vers 2, schreibt der Paulus, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Also die Christen in Korinth, die Gemeinde soll als keusche Jungfrau Christus vorgeführt werden. Kolosser 1, Vers 28, ihn verkündigen wir, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Kolosser 1, Vers 22, euch hat er aber nun versöhnt, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Epheser 5, 27, damit er, Jesus, sie, die Gemeinde, sich selbst darstelle als eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Und nochmal der Paulus im Brief an die Korinther schreibt er, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Merkt ihr, es geht eigentlich hier noch um ganz was anderes. Nicht nur, dass man einfach gute Werke tut, ja, sondern es geht um den Augenblick, wenn wir vor Jesus stehen. Den Beginn der Ewigkeit. Der Moment, auf den wir hoffentlich alle warten, unser Ziel. Wie wird das sein? Wir werden uns nicht vor Gottes Thron hinstellen, sondern wir werden hingestellt werden. Wir werden ihm präsentiert. Wir werden ihm vorgestellt werden. Vielleicht ist auch die Gemeinschaft der Heiligen dabei. Vielleicht sind die auch anwesend. Sie erwarten alle deine Ankunft und dann hörst du vielleicht eine Stimme. Lamm Gottes, Herr Jesus, Allmächtiger, hier ist er. Klaus Paul. Oder ewiger Gott, hier ist sie. Agneta Bottesch. Ja, diese ernste Sache. In Offenbarung 14, Vers 13 heißt es, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Hier wird jemand den Heiligen dargestellt, präsentiert. Hier ist sie, Tabitha. Ihre Werke und ihre Mäntel und Kleider folgen ihr nach. Und ich denke, ihre Mäntel und Kleider, die stehen hier auch für die Liebe zu ihren Geschwistern und zu ihrem Heiland selbst. Wie wird das im Himmel sein? Ein Vers möchte ich euch noch vorlesen aus Jesaja, Jesaja 62, Vers 5. Da heißt es, und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Bitte versteht mich nicht falsch. Also mir geht es nicht darum, dass dass ihr denken sollt, Mensch, Gott hat schon prima Fang gemacht, dass ich gläubig geworden bin. Ja, also er kann froh sein, dass ich sein Kind bin, was ich alles Gutes tue. Nein, also wenn du so denkst, dann stellst du dich selber in den Mittelpunkt, dann rückst du dein Ich in den Mittelpunkt. Es geht vielmehr darum, dass er, der Allmächtige, im Mittelpunkt steht. Und ich versuche, ihm zu gefallen. Ich versuche, mich zu schmücken, mich für ihn schön zu machen, damit er sich an mir erfreuen kann. Nicht, weil ich so toll bin, sondern wegen ihm. Ich möchte ihm gefallen. Jeder von euch wird eines Tages dem Herrn dargestellt werden, präsentiert werden. Jeder allein oder vielleicht wir als Gemeinde gemeinsam. Hier ist die Traunreuther Gemeinde. Ihre Werke, ihre Mäntel, Kleider folgen ihr nach. Ich hoffe, dass dieser Bericht von der Auferweckung der Tabitha für uns zu einem Bild werden kann. Ein Bild, wie es wohl sein wird, wenn wir als Gemeinde oder als Einzelner vor dem Herrn dargestellt werden. Gott schreibt Geschichte mit der Gemeinde. Im Englischen heißt die Apostelgeschichte Acts. Acts, da kommt zum Ausdruck, Gott handelt. Er ist es, der handelt, und er handelt durch Menschen. Er gebraucht Menschen. Das haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Und bei dem Wort Acts denke ich immer auch an Theaterstücke und an Filme. Die Handlung von Theaterstücken ist ja untergliedert in verschiedene Akte. Und ich denke auch an Filme, auch in Filmen und durch Filme können Geschichten erzählt werden. Und da gibt es einen Regisseur, einen Drehbuchautor, ja, und dann gibt es die Darsteller. Ich erlaube mir jetzt am Schluss Theater und Filme als Veranschaulichung für unser Leben zu benutzen. Der Allmächtige ist der Drehbuchautor und Regisseur. Er hat sich alles ausgedacht, er ist der Chef und er überblickt alles. Und wir sind die Darsteller und Schauspieler. Wir sollen unsere Rolle so gut wie nur möglich spielen. Und wenn ich spielen sage, dann meine ich, es ist nicht so leichtfertig, naja, das ist ja alles nur ein Spiel, da kann man auch aussteigen. Nein, also das ist eine ernsthafte Sache, es ist nämlich dein einmaliges Leben. Und in dem Stück, das Leben heißt, kannst du dir deine Rolle nicht aussuchen. Als Kind meint man das manchmal, gell? Ich will Prinzessin werden, aber hier können wir uns sie nicht aussuchen, die wird zugewiesen vom Allmächtigen. Gott wählt dich für bestimmte Aufgaben aus und wir können uns das manchmal nicht erklären, warum. Erspare es Gott, ständig um neue Rollen zu bitten. Nimm die Rolle an, die er dir anvertraut hat, nimm sie wahr und spiel sie so gut wie möglich. Fülle deine Rolle so gut wie möglich aus, damit das Gesamtstück gelingt und der Regisseur am Ende mit dir zufrieden ist. Leb dein Leben, so wie der Petrus es getan hat, oder leb dein Leben, so wie es Tabitha getan hat, als vorbildliche Dienerin im Hintergrund. Gott möchte auch dich als Darsteller in seinem Stück dabei haben. Nicht als Zuschauer, sondern als Darsteller. Amen.